Das ist, glaube ich, auch, dass einfach die Umstände sehr mit reinspielen und deswegen, glaube ich, auch viele so einem Herzenspferd oder einem Seelenpferd oder wie auch immer hinterher trauern. Da wird man sich ja auch vieles in den Gedanken irgendwie romantisieren, was
Ja.
vielleicht gar nicht so war. Oder man erinnert sich nur an die schönen Sachen und gar nicht so viel an das, was so schwierig war.
Psychologie, der Podcast über Pferde und Psychologie. Wir sind Carina Warnstedt, Psychologin und Begleitung für Menschen mit chronisch kranken Pferden.
Und Lea Schneider, virtuelle Assistenz für Selbstständige in der Pferdebranche und Pferdeverhaltenstrainerin. Wir nehmen dich mit in unsere Gedanken zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Pferd-Mensch-Beziehung und in spannende Interviews zu den Themen Pferde und Psychologie. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Psychologie. Bevor es losgeht mit unserem heutigen Thema, ein kleiner Einschub vorab. Diese Folge ist Teil einer Doppelfolge. Das heißt, wenn du die letzte Folge Nummer 61 zum Thema Schicksal noch nicht gehört hast, empfehlen wir dir sehr, damit zu starten und dann mit dieser Folge weiterzumachen. Deswegen starten wir hier direkt rein ins Gespräch.
Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir auch zu dem Thema Seelenpferd kommen. Wenn wir mal von diesem ganz extremen Glauben weggehen, zu sagen, egal was ich entscheide, ich komme immer irgendwann zu dem Punkt, wo ich dieses eine Pferd treffe, weil ich das jetzt in dem Moment vielleicht auch wieder gebraucht habe. Ich glaube, das ist das, was viele eher damit meinen, wobei ich auch sagen muss, ich glaube, dass sich ganz viele gar nicht so sehr damit auseinandersetzen, sondern das halt irgendwo eher eine Gefühlssache ist zu sagen, ich habe das Gefühl, dass da diese besondere Verbindung ist und deswegen ist das mein Seelenpferd, ohne jetzt da wirklich tiefer sich Gedanken zu machen, was würde das denn bedeuten?
Ja, ich meine, auch da kann man ja jetzt noch ein Riesenfass aufmachen, wenn du sagst, das musste getroffen, also ich musste dieses Pferd jetzt treffen. Da kann man ja noch von Themen bis Reinkarnation und sonst wie weit
Ja.
gehend. Ich glaube, das können wir jetzt heute hier mal ausklammern.
Ja, gut.
Das könnte ja noch da auch mit reinspielen. Aber das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, wenn du hast ja auch grundsätzlich auf Beziehungen, auch wenn es zwischenmenschliche sind, angeguckt, wie viel Verbindung da vielleicht auch von Anfang an da war, wie jetzt zum Beispiel in deinem Beispiel mit dem Pferd, das sich dich ausgesucht hat, in ganz großen Anführungsstrichen, ist ja einfach erstmal nur zu dir gekommen. Und wie viel Verbindung auch einfach entsteht durch die Zeit und die Mühe, die wir in diese Beziehung investieren. Ob das jetzt ein Mensch oder ein Pferd ist, ist da, glaube ich, völlig egal.
Richtig. Und das ist tatsächlich auch das, was man in Studien untersucht hat. Also wie wirkt sich dieser Schicksalsglauben auf Beziehungen aus? Und ich muss sagen, ich fand das relativ erwartbar, was dabei rausgekommen ist, was ja nichts Schlechtes sein muss. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich dich fragen soll, was du denkst, aber das ist ein bisschen gemein. Deswegen mache ich es einfach kurz und erzähle es selber. Zum einen hat man immer wieder gefunden, dass Menschen, die an dieses Schicksal glauben, also Schicksal jetzt hier in dem Sinne, dass es einen auch da Seelenpartner gibt, ne, die eine Person, die seelenverwandt ist, also unter Menschen, dass diese Personen, die das glauben, häufiger all in sind quasi in der Beziehung, direkt von Anfang an. Also die Gefühle sind in romantischen Beziehungen dann direkt sehr stark. Aber auf der anderen Seite kommen eben auch sehr schnell Zweifel auf. Das heißt, sobald was nicht so läuft, wie sich die Person das vielleicht vorstellt, kann es eben passieren oder ja, also statistisch gesehen so, dass sich diese Menschen auch schneller wieder trennen, weil das ja nicht mehr in das Konzept des Seelenpartners reinpasst. Und gegenüber steht dann eben das Growth, ja, Mindset quasi. Also das eine ist der Destiny Belief und das andere ist der Growth Belief. Also ja, Wachstumsglaube gegen Schicksalsglaube, wenn man es sozusagen übersetzen möchte. Und dieser Wachstumsglaube ist eben das, was du gerade auch beschrieben hast, ne? Dass man ja auch an Beziehungen arbeiten muss, egal ob jetzt Mensch oder Pferd. Wie gesagt, die Studien waren auf Menschen bezogen. Und wer das glaubt, trennt sich eben weniger schnell, ist aber vielleicht auch nicht so schnell in eine Beziehung investiert, wie eben Personen, die an diesen Schicksalsglauben glauben, ja, an diesem Schicksalsglauben verhaften. Und eigentlich finde ich, macht das total Sinn.
Ja, einerseits schon, andererseits könnte man auch verargumentieren, dass man erst recht an einer Beziehung festhält, weil man so sehr glaubt, dass man zusammengehört, auf jeden Fall, um jeden Preis, dass man wiederum den Absprung nicht schafft. Egal, wie gut diese Beziehung in welcher Art auch immer. Es kann ja auch eine freundschaftliche Beziehung sein, das ist ja völlig
Ja.
egal. Ja, egal, wie gut die ist oder eben nicht.
Auch das habe ich tatsächlich, da muss ich jetzt lügen, um das wirklich genau zu sagen, aber ich habe es auf jeden Fall auch gelesen in der Studie. Die fand ich aber nicht so gut, deswegen habe ich mir da nicht so weit dazu rausgesucht. Aber ich kann es gerne nochmal für die Nachbereitung nochmal raussuchen, dass wir es trotzdem nochmal verlinken. Vielleicht finde ich da auch nochmal eine andere. Tatsächlich scheint es das wohl auch zu geben. Macht ja auch Sinn, ne? Dass Menschen da durchaus dann so drin verhaftet sind. Ich würde aber persönlich behaupten, ohne jetzt da Quellen zu haben, dass das wahrscheinlich eher der Fall ist, wenn schon eine gewisse Beziehung trotzdem auch schon, wenn wir vom Anfang einer Beziehung sprechen, halte ich das, was ich gerade dargestellt habe, für eher wahrscheinlich, dass dann schneller auch das Handtuch geworfen wird, wenn man das Gefühl hat, ach nee, ist doch nicht der Seelenverwandte, sozusagen. Und wenn man aber länger daran glaubt, dass es ein Seelenverwandter ist, dass man dann eben auch schwerer davon loskommt. Das ist ja etwas, was wir generell als Menschen häufig haben. Also je mehr wir in etwas investiert haben, desto weniger wollen wir das auch verändern oder ja, desto weniger sind wir auch bereit, uns einzugestehen, dass das vielleicht der falsche Weg war. Das ist jetzt nicht nur auf Beziehungen bezogen, auch auf jede Art von Glauben oder ganz, ja, einfach gesagt, wenn ich einen Handyvertrag habe und da jeden Monat Geld für zahle und dann nach 2 Jahren feststelle, ach Mann, es gab eigentlich von Anfang an eine viel bessere Variante, dann werde ich mir trotzdem das irgendwo versuchen, schön zu reden, unbewusst, oder auch Schwierigkeiten haben, dann zu wechseln, weil ich einfach schon so viel investiert habe. Also ich glaube, das sind dann nochmal zwei verschiedene Punkte, beziehungsweise ist nochmal ein anderes Phänomen, was da mit reinspielt bei dem, was du dargestellt hast.
Ja, das, was du jetzt gerade angerissen hast, ist ja quasi die Sunk Cost Fallacy, ne?
Ja,
Wenn,
genau.
wer da sich genauer reinlesen möchte, kann da, glaube ich, unter dem Begriff recht viel noch finden.
Ja, definitiv.
Ich glaube, da machen wir noch einen Riesenfass auf, wenn wir da jetzt
Ja.
reingehen.
Deswegen habe ich den Begriff jetzt gar nicht genannt, aber es war gut, dass du ihn nochmal gesagt hast. Dann kann man nochmal selber nachschauen, wenn man das möchte.
Was mich aber tatsächlich interessieren würde, das wahrscheinlich wahnsinnig schwer, das irgendwie wissenschaftlich zu untersuchen, ob es irgendwas dazu gibt, dass man die Beziehung bereits auf, ja, einem anderen Niveau, sag ich mal, startet. Ich meine, ich denke, das kennt wahrscheinlich jeder Mensch, egal ob das jetzt ein Tier, ein Mensch, ob freundschaftlicher Ebene, auf partnerschaftlicher Ebene, ist total egal. Aber dass man Menschen begegnet, mit denen man von Anfang an einfach, ja, ein mehr auf einer Wellenlänge ist als mit anderen. Also ich, denke da sowohl an Pferde, also ich weiß, dass ich damals, als ich eine Reitbeteiligung gesucht habe, zum Beispiel ein Pferd auch geritten bin, mit dem kam ich auch total gut klar. Aber ich habe das ein, also ich habe einfach nicht gefühlt, dass das mein Pferd ist und mich dann dagegen entschieden, obwohl rational alles gepasst hat und ich auch gut mit dem klarkam, wie gesagt. Und habe dann tatsächlich Julius gefunden und ich glaube, mit dem kam ich am Anfang gar nicht so gut klar. Das war alles ein bisschen schwieriger. Und trotzdem hatte ich vielmehr das Gefühl, okay, das ist aber das passende Pferd für mich. Und ich glaube, auf freundschaftlicher Ebene oder auf partnerschaftlicher Ebene, beim Dating oder wie auch immer, kennt das wahrscheinlich auch die meisten, dass man manchmal Menschen trifft, mit denen man viel schneller eine viel engere Bindung entwickelt oder sich direkt von Anfang an wohlfühlt, ohne sie zu kennen. Aber das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig zu untersuchen, schätze ich.
Ja, also da wüsste ich tatsächlich im Moment nicht, wie man das untersuchen will. Habe ich auch nicht nachgeschaut, muss ich ehrlicherweise sagen. Was mir dazu nur gerade spontan einfällt, was von diesem Schicksalsgedanken jetzt mal gerade weggeht, aber was man natürlich häufiger sieht, wobei das jetzt auch eher anekdotische Evidenz ist, als dass ich dazu tatsächlich Studien kenne. Aber es gibt ja diese Unterscheidung neurodivergent-neurotypisch. Neurodivergent wäre ja unter anderem ADHS-Autismus, wo wir auch schon Folgen zu gemacht haben, dass neurodivergente Menschen untereinander halt häufiger miteinander klicken und neurotypische Menschen miteinander eher. Was einfach daran liegt, vermutlich, dass gewisse Denkmuster sozusagen unterschiedlich sind. Also wenn der ADHSler eher von Thema zu Thema springt, dann sagt der Neurotypische vielleicht, um Gottes Willen, wie kommt er jetzt darauf? Und der andere ADHSler geht da halt unproblematisch mit. Also ich glaube, dass vieles auch da in solchen Kategorien vielleicht erklärbar ist. Aber habe ich keine Studiengrundlage zu.
Unabhängig davon, ob wir da jetzt die Faktenlage zu haben, vielleicht fällt uns ja noch, also hast du noch eine andere Begründung, außer jetzt zum Thema Neurodivergenz vielleicht dazu, warum das vielleicht mit manchen Menschen einfacher ist als mit anderen? Ich meine, es gibt natürlich einfach Menschen, die haben ähnlichere
Genau.
Interessensgebiete als du, das macht auch Sinn
Ähnliche
eigentlich.
Interessensgebiete und natürlich auch das Thema Offenheit, ne? Also wie offen ist eine Person auch? Wie sehr geht sie auf dich ein? Menschen, die aktiv zuhören, sind Menschen, bei denen wir uns schneller öffnen, zum Beispiel. Also auch jetzt nicht, habe ich auch keine Studie zu. Aber da gibt es, ich zitiere sehr oft Timon Krause hier in dem Podcast, fällt mir gerade auf, aber in der Stelle möchte ich ihn trotzdem gerade nochmal zitieren. Er sagt immer, be interested, not interesting. Also sei interessiert, anstatt interessant zu sein. Und das ist, glaube ich, der Faktor, den ich auch sehr oft, jetzt auch wieder anekdotische Evidenz selber wahrnehme. Personen, die offen sind, zuzuhören, sind die, die oft eher bei anderen das Gefühl auslösen, dass man auf einer Wellenlänge ist. Auch da jetzt vielleicht noch mal kurz persönlicher Einschub. Ich erlebe das tatsächlich relativ oft, witzigerweise in der Klinik, in der ich arbeite, wo ich oftmals in Gesprächssituationen bin, in denen ich gar nicht viel zum Gespräch beitrage, außer Fragen zu stellen. Das ist aber in einem Beratungskontext auch durchaus normal. Aber es ist spannend, wie oft Menschen Annahmen über mich treffen und mir sagen, dass wir ja ähnliche Einstellungen haben oder ähnliches, obwohl ich meine Einstellung nie geäußert habe. Und das ist, glaube ich, dieser Kernpunkt von dem Be interested, not interesting, weil in dem Moment habe ich gar nichts von mir irgendwo in das Gespräch reingegeben. Ich habe aber eine Art von Präsentationsfläche geschaffen, wo die Menschen natürlich auch was rein projizieren können von sich, wo sie sagen können, ah, da hört jemand aktiv zu, dann muss sie dem ja zustimmen. Und ich glaube, dass das oft ein Faktor ist, dieses aktive Zuhören, dieses Offensein für andere, interessiert sein, was auch ganz viel davon ausmacht, wie wohl wir uns mit einer Person fühlen. Das war jetzt relativ lange erklärt, um auf den Punkt zu kommen, aber ich hoffe, man versteht es so vielleicht auch besser.
Ja, ich glaube, so praktische Beispiele sind oft leichter, um diesen Gedanken zu folgen. Und wenn wir jetzt aufs Pferd schauen, warum fühlen wir uns mit manchen Pferden wohler als mit anderen?
Ich glaube, das ist auch eher ein Charakterding. Also ähnlich auch mit der Offenheit. Es gibt ja auch bei den Pferden, also ich erlebe Pferde auch als unterschiedlich introvertiert bzw. extravertiert. Und ich habe oft das Gefühl, mit dem pferdegestützten Coaching, dass sich da häufig die Menschen und Pferde suchen, die da sehr zueinander passen. Manchmal ist es auch komplementär, dass ich eine Person habe, die selbst sehr introvertiert ist und dann mit dem extrovertierten Pferd total gut klarkommt. Aber oftmals sind es für mich, also auch wieder in meiner Wahrnehmung, eher die, die da ähnlich ticken. Also ein Pferd, das sehr offen ist, sehr auf den Menschen zugeht, ist dann manchmal für sehr introvertierte Personen eher zu viel. Also ich sehe da ganz, ganz oft, dass Menschen auch da viel von sich rein projizieren und dann mir sagen, ah, das Pferd ist in dem Punkt ähnlich wie ich oder in dem Punkt ähnlich oder hat sich deswegen so verhalten. Ob das dann immer stimmt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist auch wieder das, was ich wahrnehme, auch keine Studiengrundlage.
Ja, das ist ganz spannend, weil ich habe gerade überlegt, also auf mich persönlich, weil ich hätte im ersten Impuls gesagt, ich suche eher gegensätzliche Pferde. Als introvertierter Mensch habe ich immer eher extrovertiertere Pferde, mit denen ich mich wohlfühle. Und dann habe ich überlegt, nee, beim Pferd bin ich aber ganz anders als unter Menschen. Beim Pferd bin ich viel unternehmungslustiger und selber viel offener und mehr auf Abenteuer, sage ich jetzt mal, aus und auf, ja, Action und habe als jetzt ich unter Menschen wäre. Wobei auch das, ich bin ja auch so viel unterwegs und so weiter. Ich habe ja immer Lust, neue Dinge zu machen und ja, irgendwie was zu machen. Das ist, glaube ich, der Kern im Ganzen und nicht nur in die Ruhe zu finden. Also irgendwie sind da beide Welten drin.
Ja, ich verstehe, was du denkst. Gleichzeitig meine Perspektive, also ich habe jetzt natürlich irgendwie zwei Pferde, von denen ich weiß, dass du da eine sehr enge Bindung zu hattest, Butterblume und Julius, habe ich beide als sehr ruhige Pferde erlebt. Tatsächlich.
Ja, weil du Julius erst kennengelernt hast, als diese Ruhe da war.
Ja,
Der
okay.
war zu Beginn, also das hat viel, viel Zeit gebraucht, die Ruhe zu finden. Ich glaube, das täuscht auch schnell bei ihm, weil der hat eigentlich trotzdem immer Lust, was zu machen, was zu erleben. Wenn
Ja,
ich, also
aber.
ich merke zum Beispiel den Unterschied, wenn ich jetzt irgendwie mit dem spazieren gehe, dann ist er auch super gelangweilt und latscht dann nur neben mir her. Wenn wir jetzt ausreiten gehen und er weiß, er kann wirklich laufen, ist er wieder ein ganz anderes Pferd, weil der eben auch Lust hat zu laufen.
Ja, das stimmt, aber also du hast auch recht, ich kenne ihn ja bei weitem nicht so lange wie du und ich weiß, dass da auch eine ja, längere Geschichte war, auch viel Entwicklung passiert ist. Nichtsdestotrotz erlebe ich ihn schon eher als ein Pferd, was jetzt nicht auf jeden Menschen zugeht und da Kontakt sucht oder bin ich da jetzt so völlig
Oh, das
falsch?
eigentlich schon. Also
Okay.
das, der ist eigentlich, also immer freundlich zu.
Freundlich auf jeden Fall.
Und
Nee,
der.
genau, das meine ich damit auch gar nicht. Vielleicht auch nochmal zur Erklärung. Ich meine, du kennst ja auch meine Pferde so ein bisschen. Trista ist das Pferd, was hier, okay, Pepper auch, aber Trista ist das Pferd, was ich immer als Beispiel nehme, was extrem offen ist. Die kommt schon auf einen zu und hat eine totale Präsenz. Die hat auch einen etwas höheren Muskeltonus, würde ich sagen, ist immer eher ein bisschen auch aufgerichteter. Und kommt wirklich zu jedem Menschen, sagt zu jedem Menschen erstmal Hallo, guckt, ob der irgendwas mit einem machen, mit ihr machen will. Sie liebt es einfach im Mittelpunkt zu stehen, würde ich mal so sagen. Und Holke ist auch super freundlich, aber der ist immer das Pferd, was eher so in zweiter Reihe steht, was erstmal so ein bisschen auftauen muss, würde ich sagen. Und da würde ich Julius persönlich in eine ähnliche Kategorie sehen, eher wie Holke.
Ah, ich glaube, das ist, also grundsätzlich dem Menschen gegenüber ist er auch super offen und gerne auch im Kontakt. Aber Julius ist halt extrem rangniedrig unter den anderen Pferden. Und ich glaube, das ist dann eher so ein, wenn es ihm zu eng werden könnte, dann hält er sich lieber auch dem Menschen gegenüber zurück und hält sich raus aufgrund der anderen Pferde, aber weniger aufgrund der Menschen, wäre jetzt so meine. Also auch nicht immer, es gibt auch Tage, da steht der auf der Wiese und hat überhaupt keine Lust, sich das sich nur anzugucken. Das
Ja.
gibt's auch, aber so ganz grundsätzlich ist er eigentlich schon immer interessiert an allem.
Ja, ist Holke auch, aber anders als die anderen. Naja, ist auch egal. Kann sowieso kein anderer was mit anfangen, weil ihr ja alle die Pferde nicht kennt. Aber es ist auf jeden Fall spannend, sich das mal zu fragen, ne? Also, mit welchen Pferden komme ich denn gut klar? Was sind denn da vielleicht auch ähnliche Charakterzüge? Gibt es die ähnlichen Charakterzüge? Oder ist das jetzt einfach nur meine Theorie und die ist falsch? Das kann ja durchaus sein, ne?
Also ich kann zum Beispiel sagen, dass ich das bei mir persönlich auch ganz, ganz, also eigentlich bei uns beiden, wenn ich dran und so 15 Jahre zurückdenke in unsere Reitschule, da warst du die mit den eher hektischen und nervösen Pferden und ich
Ja.
die mit den eher trägen. Und ich glaube, heute wäre das genau andersrum.
Ja.
Heute würdest du dich mit so einem sehr ruhigen viel, viel wohler fühlen und mir wäre das wahrscheinlich viel zu langweilig und ich brauche was mit ein bisschen eigener Energie,
Ja.
um das jetzt so ganz in die Extreme zu ziehen.
Ja,
Also
genau.
es
Nee, sehe ich
hat
aber
sich
auch
ja
so.
sehr, sehr, sehr verändert. Auch, also finde ich gerade das Beispiel bei uns beiden ganz passend,
Ja.
weil das genau sich geswitcht hat tatsächlich.
Ja, habe ich auch eben drüber nachgedacht. Bei mir waren es früher wirklich die sehr nervösen Pferde, die ich, mit denen ich immer einen sehr guten Kontakt hatte. Aber das geht jetzt wahrscheinlich wieder zu weit, aber tatsächlich, ich würde sagen, das hat auch damit zu tun, dass es jetzt eben meine eigenen Pferde sind. Das macht für mich einen Riesenunterschied. Ich habe auch jetzt noch mal Spaß daran, mein feurigeres Pferd irgendwo zu reiten. Nicht auszureiten, das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal, dass das für mich immer noch ein Angstthema sein kann. Aber so grundsätzlich mal ein feurigeres Pferd irgendwie auf dem Platz oder so zu reiten, da habe ich schon auch Spaß dran. Aber halt mal. Nicht als mein eigenes Pferd, mit dem ich ständig in Kontakt bin, mit dem ich alles quasi mache. Das macht mich dann eher mittlerweile eher nervös. Und ich glaube aber, das ist der Unterschied bei mir. Also ich weiß nicht, ob es sich auch so krass gewandelt hätte, wenn ich immer noch Reitbeteiligung hätte oder im Reitunterricht reiten würde. Also ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber das spielt halt auch eine Rolle, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wir finden wir jetzt zurück den Bogen zu unserem eigentlichen Thema. Wir sind hier ein bisschen abgebogen.
Wir sind ein bisschen abgebogen, aber ich glaube, die Grundsatzfrage war ja, und die knüpft vielleicht auch daran an, gibt es denn überhaupt dieses Seelenpferd und was bedeutet das denn für uns, wenn wir an dieses eine Seelenpferd glauben? Wir haben ja eben gehört, es gibt zumindest Untersuchungen dazu, dass Menschen, die an eine Seelenverwandtschaft glauben, vielleicht auch schneller Beziehungen wieder beenden, wenn etwas nicht funktioniert. Jetzt könnte man ja annehmen, dass das vielleicht auch so ist, wenn man an ein einziges Seelenpferd glaubt. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, glaubt man nur daran, dass es nur eins gibt, ein besonderes im Leben, oder kann es mehrere geben? Aber grundsätzlich bleibt ja die Frage, wenn ich da an diese Seelenverbindung glaube, neige ich dann vielleicht auch eher dazu, schneller aufzugeben? Und ist das was Schlechtes zwangsläufig oder kann das auch was Gutes sein?
Wüsste ich jetzt tatsächlich am Pferd kein Beispiel zu. Mein Eindruck wäre eher, dass Leute auf Krampf auf jeden Fall das Pferd selber versorgen müssen. Da kommt vielleicht auch dieser klassische Gedanke, bei keinem hat es so gut wie bei mir, hoch. Also mein Gedanke wäre eher die Sorge, ich kann es doch nicht jetzt abgeben. Oder auch vielleicht Angst vor der Verurteilung, jetzt ist es alt und unbrauchbar und jetzt gebe ich es ab. Dass solche Gedanken kommen, also da wäre jetzt eher von dem, was ich so mitbekomme, meine Wahrnehmung genau andersrum, dass man ein Seelenpferd auf gar keinen Fall auch nur abgeben darf.
Genau, das ist aber dann wieder die Frage, ab welchem Punkt ist es ein Seelenpferd? Also, wenn ich erstmal sage, das ist mein Seelenpferd, dann glaube ich auch, dass ich es nicht abgeben würde. Also nicht ich, sondern dass der Mensch das nicht abgeben würde. Aber man kann es ja auch andersrum drehen. Man kann ja auch sagen, ich glaube daran, dass es ein Seelenpferd gibt. Ich habe gehofft, dass ich das jetzt hier gefunden habe und es hat sich nach einem halben Jahr herausgestellt, das ist doch nicht das Seelenpferd, wie ich mir das vorgestellt habe, weil es ist jetzt ganz anderswo, es in einem anderen Stall und in einer anderen Herde und in einer anderen Haltungsform ist. Und das heißt dann im Umkehrschluss, dass es ja doch nicht mein Seelenpferd ist. Und dann muss ich jetzt nach einem anderen Pferd suchen, was dann wirklich mein Seelenpferd ist. Und ich würde schon sagen, dass es das gibt. Also ich glaube nicht, dass das Standard ist, dass man das häufig sieht, aber ich kann mich durchaus an einzelne Fälle erinnern, wo ich sagen würde, dass das eine große Rolle dabei gespielt hat und dass das auch eher, nochmal anekdotische Evidenz, eher Menschen waren, die sehr Hals über Kopf so eine Entscheidung getroffen haben, die dann irgendwo hingefahren sind, gesagt haben, oh mein Gott, das ist so ein tolles Pferd, das muss ich jetzt sofort kaufen, das wird mein Seelenpferd und dann das Ganze aber nicht rational abgeweckt haben. Und dann irgendwann feststellen mussten, ach nee, ist doch nicht so, wie ich es mir gedacht habe, dann suche ich mir jetzt ein anderes Pferd. Also ich glaube schon, dass es das gibt.
Bestimmt, also ich kenne tatsächlich da jetzt keinen, oder mir fällt zumindest keiner ein. Wenn Menschen ihr Pferd wieder abgegeben haben, dann waren die auch vorher von Anfang an so rational zu sagen, wir probieren das jetzt, wir lernen uns jetzt erstmal richtig kennen und entweder es funktioniert oder man findet halt wieder eine andere Lösung. Aber in meinem Gefühl wäre es eher tatsächlich dieses nicht loslassen können, auch wenn vielleicht sogar im bestehenden Stall Menschen sind, die sich noch viel besser mit dem Pferd auseinandersetzen, noch genauso enge Bindungen haben, dass man es nicht mal schafft, die an diese abzugeben, obwohl man selber vielleicht gar nicht mehr zum Stall kommt.
Ja, das wäre dann natürlich das Extrem, das stimmt. Ja, ich glaube, es gibt schon durchaus beide Varianten und ich glaube, man kann natürlich jetzt beidem irgendwo kritisch gegenüberstehen. Aber was mir auch wichtig ist, nochmal zu sagen, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass diese Idee von dem Seelenpferd, genauso wie die Idee von einer Seelenverwandtschaft bei Menschen, ja auch überall irgendwo propagiert wird. Und also überall ist vielleicht jetzt auch übertrieben, aber wenn wir uns so die klassischen Medien angucken, mit denen wir auch aufgewachsen sind, beispielsweise, wenn wir uns ganz viele Filme angucken, wenn wir uns Serien angucken, die sich um Pferde drehen, dann ist das ein Riesending, dass es da diese ganz besondere Verbindung gibt, wie auch immer die dann aussehen mag. Und ich glaube, dass es auch nicht zu unterschätzen ist, wie stark uns das beeinflusst.
Ja, das bestimmt. Auch Bücher und so weiter.
Ja,
Was haben
Bücher
wir
auch.
denn in unserer Kindheit alles an Büchern gelesen, wo irgendwie immer dieses eine besondere Pferd dabei war?
Genau, und das finde ich nochmal wichtig, weil wie gesagt, das, was ich jetzt eben dargestellt habe, kann ja irgendwie durchaus negativ gesehen werden. Aber was ich eingangs auch schon sagte, ich glaube, dass sich viele gar nicht tiefergehend mit dem Thema beschäftigen, sondern Das ist halt was, mit dem man irgendwie aufwächst. Das wird überall reproduziert. Man liest es auf Social Media, man bekommt es irgendwie gesagt. Und damit entsteht ja so eine Erwartungshaltung an das Pferd, was nicht unbedingt immer gut sein muss, aber auch an einen selber. Ne? Das, was du sagst, man darf das Pferd dann nicht abgeben oder so. Und ich glaube, dass das oftmals weniger mit diesem Schicksalsglauben zu tun hat, als mehr mit der Art, wie wir aufgewachsen ist, wie wir aufgewachsen sind, wie wir sozialisiert wurden. Und dass man da vielleicht auch nochmal durchaus unterscheiden muss. Und ich glaube, dass nicht jeder, der an dieses Seelenpferd glaubt, auch wirklich an Schicksal glaubt.
Ja, ist vielleicht auch eine Frage der eigenen Glaubenssätze, ne, an der Stelle auch tatsächlich.
Ja.
Wir haben bei Schicksal, haben wir das vorhin so schön abgefragt. Wie stehst du denn zum Thema Seelenpferd? Hast du vielleicht sogar ein Seelenpferd? Oder kannst du mit dem Begriff auch nichts anfangen?
Oh Gott, ich muss mich hier als super rational outen, fürchte ich. Wobei man das wahrscheinlich schon in anderen Folgen auch rausgehört hat. Nee, ich habe auch kein Seelenpferd. Also ich habe meine Pferde alle unheimlich gern. Auch das eine Pferd, was ich mal wieder verkauft habe nach einer Weile. Selbst das ist noch, hat noch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Aber da ist nicht eins, was irgendwie besonders hervorsticht oder wo ich jetzt sagen würde, das ist dieses eine Seelenpferd. Ich glaube auch nicht, dass das noch kommen wird, ehrlich gesagt. Ich finde es schön, dass ich die alle auf ihre eigene Art schätze und liebe und ja, sie für mich einfach alle irgendwo ja gleich viel wert sind. Ich glaube, das ist ja so ähnlich, wie wenn man Eltern fragt, ob sie ein Lieblingskind haben. Und ich glaube, dass es da durchaus Unterschiede gibt, dass man jedes Kind, weiß ich nicht, kann ich nicht viel zu sagen, aber auf jeden Fall jedes Tier, auf eine unterschiedliche Art liebt, aber dass das nicht unbedingt das eine mehr oder weniger wert ist. Und deswegen würde ich sagen, das sind alles nicht meine Seelenpferde und ich glaube auch nicht, dass ich ein Seelenpferd haben werde. Und das heißt aber auch im Umkehrschluss, auch mein erstes Pferd war für mich nicht mein Seelenpferd. Ich habe Elaine wirklich unfassbar geliebt und es fällt mir heute noch manchmal schwer, dass sie nicht mehr da ist. Und es gibt immer noch die Momente, wo ich denke, wie schön wäre es gewesen, wenn ich das mit ihr erlebt hätte. Aber ja, deswegen ist sie für mich nicht mehr wert als die anderen Pferde. Ja, das war jetzt irgendwie die sehr rationale Erklärung dafür, warum ich das nicht glaube. Aber wie ist bei dir? Hast du vielleicht eine andere Meinung zu?
Ja, das finde ich tatsächlich spannend. Also, dass man das Seelenpferd jetzt vielleicht nicht dein Ausdruck ist. Ich glaube, das hat sich eh schon abgezeichnet, spätestens in dieser Folge. Aber ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass Elaine doch irgendwie nochmal einen Sonderstatus hat. Schon vielleicht allein dadurch, dass sie nicht mehr lebt. Also, ich glaube, allein das macht schon was mit einem,
Ja.
dass es eine andere Bedeutung bekommt. Auch im Nachhinein vielleicht sogar erst, als einem dann
Ja.
in dem Moment nochmal bewusst war.
Also auch wieder rational betrachtet, hat sie vielleicht eine andere Bedeutung in der Hinsicht, dass ich extrem viel von ihr gelernt habe. Von ihr, aber auch mit ihr. Das auf jeden Fall. Also sie hat halt meinen Umgang mit Pferden extrem geprägt, aber auch irgendwo ja selbst meinen eigenen persönlichen wie auch beruflichen Werdegang. Also das auf jeden Fall. Aber ja, ich weiß nicht, ob sie deswegen jetzt einen Sonderstatus irgendwo hat. Also ich glaube, dass das erste Pferd natürlich für jeden irgendwo was Besonderes ist, das definitiv. Aber ich meine, man kann es jetzt halt mal runterbrechen. Wenn du mir jetzt die Wahl lassen würdest in einer Extremsituation und sagen würdest, hier sind alle Pferde, die du mal besessen hast. Das klingt jetzt nach sehr viel. Das sind die drei, die ich jetzt habe, plus Ramina, die ich abgegeben habe, plus Elaine, also fünf. Und man würde mir sagen, egal ob das Pferd schon gestorben ist oder nicht, du kannst ein Pferd bis an den Rest deines Lebens haben und die anderen dafür aber nicht. Ich könnte dir das nicht beantworten. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, ich würde sofort auf jeden Fall zu diesem einen Pferd geben. Und die ehrliche Antwort darauf ist, oder beziehungsweise klare Antwort habe ich nicht, aber die ehrliche Reaktion darauf wäre, ich würde rational abwägen, was würde Sinn machen. Und da siehst du daran, wie rational ich bin. Elaine würde ich zum Beispiel allein deswegen nicht wählen, weil das hier gar nicht möglich wäre für mich, weil Elaine einfach zu groß ist. Ich könnte die hier nicht unterbringen. Wir haben hier einen Stallabschnitt, der eine sehr niedrige Deckenhöhe hat. Da sind die Isländer okay, aber höher, also größer sollte das Pferd da nicht sein. Da wird es für mich dann schon schwierig werden. So, und dann gäbe es halt für mich die Abwägung, mit welchem Pferd kann ich auch am meisten anfangen, in Anführungszeichen. Klingt jetzt blöd, aber was ich damit sagen will, ist, Das ist ja, glaube ich, das, womit man, also dieses Gedankenspiel, das gibt es ja ganz häufig, ne? Und damit willst du ja oft abschätzen, wer ist dir am meisten wert? Vielleicht ist das jetzt auch wieder abstrakt, aber es gibt dieses Gedankenspiel von, wenn alle Menschen, die du jemals geliebt hast, in einem Raum wären, zu wem würdest du als erstes hingehen? Egal ob tot oder lebendig. Deswegen kam ich drauf, dass es geht in so eine ähnliche Richtung. Und ich fürchte, ich bin da einfach zu rational für all diese Dinge.
Ja, spannend, ist ja tatsächlich einfach spannend, das mal so zu sagen. Gerade weil eben nochmal Elaine den Sonderstatus hat, sie lebt nicht mehr,
Ja.
was ja nochmal sie eine ganz andere Rolle bringt, was du gerade sagst, mit, du bist in meinem Raum mit allen Noten, die du jemals geliebt hast. So, vielleicht geht man zuerst zu dem, den man am längst nicht gesehen
Ja.
hat. So, das wäre in deinem Fall nochmal Elaine.
Ja.
Das macht ja auch irgendwie was.
Genau, also das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte als das, was ich jetzt eben aufgemacht habe, dieses Gedankenspiel. Da wäre es vielleicht auch tatsächlich was anderes. Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, in diesem Bild, dass es dann sehr eindeutig tatsächlich Elaine wäre, einfach aus dem Gedanken heraus, habe ich halt einfach am längsten auch nicht gesehen und am längsten aber dafür auch begleitet, ne? Aber ob man jetzt daran festmachen kann, dass es irgendwie diese besondere Seelenverwandtschaft, diese besondere Beziehung ist, weiß ich auch wiederum nicht. Aber jetzt haben wir viel über mich geredet. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich meine, ich hatte, also bei mir ist ja schon mal der Unterschied, es waren nie meine Pferde allein, also es war nie meine alleinige Verantwortung, was sicher schon mal nochmal eine ganz andere Situation aufmacht. Und ich hatte verschiedene Reitbeteiligungen in meinem Leben, manche länger, manche nicht so lange, manche intensiver, manche nicht so intensiv. Also ich muss da jetzt an ein paar Pferde denken. Gut, klar, die zwei, die du eben schon genannt hast, Butterblume und Julius, sind sicherlich die ersten, die mir einfallen, aber auch Lupi kommt mir sofort in den Sinn.
Ja.
Wenn ich aber zwischendrin zum Beispiel an Paquita denke, da ist es wieder ganz anders. Die habe ich ja auch eine ganze Weile mit versorgt,
Ja.
aber zu der hatte ich nie so eine innere Verbindung. Also ich glaube schon, dass es bei mir Unterschiede in der Qualität gibt, sage ich mal, der Verbindung. Aber ich könnte jetzt auch nicht Butterblume gegen Julius aufwiegen. Allein schon ganz, also Julius ist jetzt eine wahnsinnig lange Zeit,
Ja.
der mich begleitet. Bei Butterblume hatte ich so viel Zeit nicht. So alt ist sie nicht geworden, dass wir so viel Zeit gehabt hätten. Und es war einfach noch mal da eine ganz andere Situation. Da war ich ja auch noch mal ein Kind.
Ja.
Und ich habe sie nie aus einer Erwachsenenbrille oder aus einer jugendlichen Brille ja sogar noch nicht mal wirklich kennengelernt. Also das beeinflusst die Beziehung ja auch irgendwie ganz anders, das Bild, was man vielleicht auch hat, weil wie viel von meinen Erinnerungen von damals sind denn wirklich genau die Erinnerungen und wie viel hat sich da irgendwie über die Jahre einfach, ja, verwässert, will ich gar nicht sagen, aber verändert, dadurch, dass so viel Zeit vergangen ist. Also allein dadurch kann ich das gar nicht sagen. Also ich glaube schon, dass die beiden einen sehr speziellen Status bei mir haben, aber wie gesagt, tatsächlich auch Lupi und ich habe diverse andere Pferde auch immer wieder und über Jahre oder so teilweise betreut, die trotzdem, wo es nicht so die Verbindung, die enge, ja, innerliche Verbindung gab, die ich auch mag, mit denen ich gerne mich umgeben habe, mit denen ich gerne was erlebt, gearbeitet, wie auch immer habe, aber es ist dann nie so mein Pferd gewesen auf der Verbindungsebene. Also ich glaube schon, dass ich da unterscheiden kann, aber auch das wirst du haben. Dass Pferde dich mal eine Zeit lang begleitet haben, wo es vielleicht auch seinen Grund hat, dass sie nie dein Pferd wurden, auch wenn es vielleicht Möglichkeiten geben. Also wie oft sind mir auch irgendwelche Pferde angeboten worden? Auch Ribana zum Beispiel, denke ich jetzt gerade dran. Auch die hat irgendwie eine ganz andere Verbindung für mich. Jetzt habe ich mich irgendwo verrannt. Ja, es gibt einfach Pferde tatsächlich, die haben andere Beziehung, sag ich mal. Aber das eine Seelenpferd habe ich definitiv auch nicht. Und auch der Begriff Seelenpferd wäre es schon nicht für mich. Also wenn, wäre ich eher bei Herzenspferd, glaube ich. Den Begriff gibt
Ja.
es ja auch. Damit würde ich mich eher wohlfühlen. Aber auch ich würde sagen, das eine gibt es nicht. Und auch nach Julius wird irgendwie noch mal ein Pferd kommen, mit dem ich
Ja.
mich sehr verbunden fühle. Das darf hoffentlich noch ein paar Jahre dauern.
Ja, natürlich.
Aber so realistisch bin ich dann auch, so rational, dass es nicht Julius und danach nie wieder ein anderes Pferd ist. Also, das
Ja.
fände ich auch vermessen zu sagen.
Ich glaube, das ist auch der Punkt. Ich mag diese Exklusivität nicht, die mit diesem Begriff einhergeht.
Ja, also das, was du vorhin sagtest mit den, man kann, also unterschiedliche Kinder, die man auf eine unterschiedliche Art und Weise liebt, aber deswegen nicht mehr oder weniger. Ich glaube, das ist tatsächlich, ohne Kinder zu haben und das beurteilen zu können, aber ich glaube, das kann man schon auf dem Bild ein bisschen vergleichen. Wo mir das aber tatsächlich, weil ich es gerade hier im Bild sehe, anders geht, ist beim Thema Hund. Da würde ich schon einen ganz klaren Unterschied machen zwischen Fips und Merle, mit denen ich ja beide auch zusammengelebt habe, aber da war es auch tatsächlich von Anfang an, Fips war mit auch mein Hund, den habe ich mir mit ausgesucht. Ich habe mir damals ursprünglich gewünscht, ich hätte gerne einen Hund, auch wenn es natürlich ein Familienhund war und wir uns alle gekümmert haben. Aber bei Merle zum Beispiel ist das ganz anders. Also mit der habe ich auch eine ganze Zeit lang noch zusammengelebt, aber auch Merle hat sich nie so richtig an mich gewöhnt. Die ist mir bis heute skeptisch gegenüber, als eines der wenigen Tiere, die ich kenne.
Ja.
Also mit der habe ich nie so eine Verbindung gehabt. Ich komme mit der klar, ich mag die auch, aber das ist da ist es tatsächlich ganz anders. Also
Ja, mit Fips bist du natürlich auch aufgewachsen. Vielleicht
ja,
spielt
auch
das auch eine
das.
Rolle. Ich habe das nämlich, ich habe gerade drüber nachgedacht, bei Katzen tatsächlich. Wobei ich mich da auch schwer tue, jetzt eins über das andere zu heben. Aber ich bin mit Genie damals ja aufgewachsen. Also sie war ja noch klein, als ich auch wirklich, wirklich klein war. Und wir sind halt wirklich miteinander aufgewachsen und ich konnte mit ihr halt alles machen, was niemand mit ihr machen konnte. Ich konnte die tragen, also wirklich in jeder Form tragen, irgendwo, wo sie lag, hochnehmen, rübertragen in einen anderen Raum, genauso hinlegen, sie ist genauso liegen geblieben. Also da war halt schon wirklich auch eine besondere Beziehung. Vielleicht ist es so ähnlich wie das, was du mit Fips auch erlebst, obwohl ich sagen muss, mit meiner jetzigen Katze ist auch eine ganz, also es ist auch eine ganz, ganz tolle Beziehung. Und dieses Eintauschen ist für mich, glaube ich, das Ding. Diese Exklusivität, würde ich
Ja.
sie eintauschen? Ich glaube nicht, dass ich sie eintauschen würde, weil das auch bedeuten würde, ich würde sie ja abgeben in dem Moment. Vielleicht ist das mein Problem. Aber dass es da irgendwie was Besonderes gibt, würde ich sagen, ja, das habe ich da auch erlebt, auf jeden Fall.
Ja, Genie begleitet mich auch bis heute, nämlich in Form von
Ja,
Narben auf meinem Bein.
ja.
Also allein das hat mich auch sehr geprägt.
Ja, das glaube ich. Ich bin ja froh, dass du noch Kontakt zu Katzen hast und sie seitdem nicht verschmähst.
Ja, ich glaube, es ist eher ein Wieder, weil es war, also Genie war da nicht der Einzige. Ich hatte mit einer anderen Katze auch noch ein unschönes Erlebnis in recht kurzer Zeit und danach war ich sehr viele Jahre Katzen gegenüber skeptisch.
Kann ich
Irgendwann
verstehen.
dann habe ich mein Interesse wieder gefunden, aber ich glaube, auch Katzen werden nie mein engstes Tier werden, sagen wir es mal so.
Ja. Na, das ist ja auch okay, aber ist ja trotzdem spannend zu sehen, wie unterschiedlich das bei verschiedenen Tierarten vielleicht auch nochmal sein kann. Sicherlich auch abhängig davon, wie viel Zeit man, also nicht nur wie viele Jahre man miteinander verbringt, sondern auch wie viel Zeit vielleicht auch. Also ne, Katze, wie gesagt, mit der ich selber aufgewachsen bin, sehr viel Zeit verbracht habe, ist vielleicht auch nochmal was anderes, als ja, die Katze später zu adoptieren. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ist das bei Pferden
Ja,
auch ähnlich.
das ist, glaube ich, auch, dass einfach die Umstände sehr mit reinspielen und deswegen, glaube ich, auch viele so einem Herzenspferd oder einem Seelenpferd oder wie auch immer hinterher trauern, weil genau das, was ich sage, eben mit Butterblume, das ist so lange her, da wird man sich ja auch vieles in den Gedanken irgendwie romantisieren, was
Ja.
vielleicht gar nicht so war oder man erinnert sich nur an die schönen Sachen und gar nicht so viel an das, was so schwierig war. Also, auch mit Julius jetzt an die Anfänge, vieles werde ich dann sicherlich auch nicht mehr in Erinnerung haben, was da anfangs so schwierig war. Was ich da jetzt halt sehe, ist das Pferd, auf das ich mich total verlassen kann, mit dem ich alles machen kann, so ungefähr. Aber dass ich mit dem mal fast über einen Stromzaun obendrauf sitzen gesprungen bin, weil der irgendwie völlig gerade durchgebrannt ist und einfach nur auf diesen Zaun zugerannt ist, als wir ausreiten waren. Das
Ja.
ist nun mal auch Teil der Realität und dieser Beziehung. Wäre diese Beziehung heute so, wenn wir diese Erlebnisse nicht gehabt haben? Das ist halt,
Ja,
das
absolut.
spielt
Das
ja
ist
ganz, ganz viel mit rein.
genau, das darf man ja nicht vergessen, dass sowas einen ja auch zusammenschweißt und dass es ja ganz selten von Anfang an einfach nur toll ist. Das war es bei Elaine und mir auch nicht. Also, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt von dem Unfall beim Ausreiten, der mich dann eben auch sehr geprägt hat. Es gab auch Winter, da wollte ich Elaine abgeben. Nicht, weil ich irgendwie mit ihr ein Problem gehabt hätte, sondern weil ich gesagt habe, ich werde ihr einfach nicht gerecht. Das hatte ich damals schon. Witzig, dass das da schon ein Thema für mich war. Das Pferd hat halt damals tatsächlich noch viel in der Box gestanden und ja, Matschwiese und sowas. Und wir hatten nur einen Reitplatz, der dann nicht verwendbar war. Da hatte ich damals schon das Gefühl, ich muss sie abgeben, weil ich ihr einfach nicht das bieten kann, was ich ihr bieten will. Aber ich will damit sagen, ja, wir hatten halt auch diese schwierigen Zeiten. Ich konnte sie anfangs überhaupt nicht longieren. Da habe ich mir mehrere Leute zum Unterricht geholt, die mir das beibringen wollten und die da auch Schwierigkeiten mit hatten. Später, ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich der eine oder andere ja sogar noch, später habe ich mit ihr an der Longe alles machen können. Frei an der Longe, wie auch immer. Ich auf Distanz an der Longe mit ihr Seitengänge abrufen. Also, ne? So verändert sich das, aber das ist halt das, was wir uns ja auch erarbeitet haben, genau wie du mit Julius auch. Ne? Und das gehört dazu. Und das heißt aber, also ist, glaube ich, auch der Punkt, ne? So, selbst wenn man jetzt sagen würde, das sind Seelenpferde, Herzenspferde, wie auch immer, heißt das halt nicht, dass alles immer nur gut sein muss. Ich glaube, das ist auch wichtig.
Ich glaube, sonst gäbe es keine einzige Beziehung auf dieser Welt, egal ob zwischenmenschlich oder zu Tieren, wenn immer alles gut sein müsste. Ich glaube, dann würde doch jede einzelne Beziehung auf dieser Welt zerbrechen. Und die, die es doch gibt, die wären dann irgendwie ein Warnzeichen, dass da auch was nicht so richtig stimmen kann, wenn
Ja,
es
genau.
immer alles harmonisch ist. Also,
Ja, das wäre halt viel auch Schönreden, ne?
ja.
Mir ist nur eine Sache noch eingefallen, die ich gerne noch mal kurz loswerden möchte. Wir sind jetzt heute sehr auf der persönlichen Ebene. Ich hatte mir eigentlich noch Sachen rausgeschrieben, wie man sich das vielleicht auch erklären kann. Aber eine persönliche Sache möchte ich trotzdem noch loswerden, weil dieses Thema Herzenspferd mir noch mal in den Sinn kam und ob Elaine was Besonderes war oder ist. Witzigerweise, als ich Holke Probe geritten bin, hatte ich den Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich fühle mich wie auf Elaine. Also da war irgendwie direkt die Verbindung da. Das heißt, irgendwo was Besonderes ist da vielleicht dann trotzdem, dass man da auch diese Verbindung zieht. Und ich sehe, obwohl die zwei in vielen Punkten sehr unterschiedlich sind, trotzdem häufig auch irgendwo Elaine in Holke. Obwohl ich nicht an Wiedergeburt glaube und auch nicht an, weiß ich nicht, keine Ahnung, was auch immer da noch in die Richtung geht, um das auch noch
Passt ja
direkt
auch gar nicht
dazu
vom
zu
Alter.
schieben. Bitte?
Passt ja auch gar nicht zeitlich bei den Zweien,
Nee,
oder?
passt auch nicht. Aber ne, könnte man jetzt auch sagen, den Glauben gibt es ja dann auch. Ne? Irgendwie, das ist die Seele von dem Pferd nochmal in einem anderen Pferd, habe ich auch schon oft genug gehört. Aber vielleicht ist das dann wieder das, was wir gesagt haben, dass man sich irgendwo ein Typ Pferd oder sowas aussucht. Wobei, wie gesagt, die zwei sind auch sehr unterschiedlich. Also ich weiß gar nicht, was das so ist, was die außer der Fellfarbe großartig verbindet.
Ja, aber das kann ja, ne, hat ja natürlich auch Einfluss, wenn du da so ein vertrautes Gefühl hast, unabhängig, ob, also, und das so übertragen kannst. Natürlich hat das dann auch vielleicht am Ende des Tages Einfluss auf deine Entscheidung. Wenn du sagst, das fühlt sich an wie, ist das ja erstmal beruhigend
Ja,
für
ja.
deine, ja, Gefühle, dein Nervensystem, dein was auch immer, dass das erstmal, ja, sich gut anfühlt natürlich und das ja wiederum die Entscheidung beeinflusst, klar.
Das ist ganz schön, dass du das sagst, weil das ist ja der Punkt, ne? Also, wir kommen jetzt doch noch mal kurz zu dem, was ich gesagt habe, irgendwie, dass man sich das auch erklären kann. Genau, das Nervensystem oder wir selber suchen ja auch Sicherheit. Wir suchen ja Dinge, die für uns erklärbar sind, die für uns ähnlich sind wie etwas, was wir schon kennen, was uns gut getan hat. Und von daher, vielleicht das jetzt nochmal zum Abschluss, ist ja das durchaus erklärbar, warum es auch Menschen gibt, die gerne an sowas wie Schicksal glauben und auch vielleicht sogar an wiederkehrende Seelen oder sowas. Weil uns das ja durchaus beruhigt und wie gesagt Sicherheit gibt und wir alle können eher schlecht, also als Menschen grundsätzlich eher schlecht mit Unkontrollierbarem umgehen, also wenn wir auch keinen Einfluss darauf nehmen können. Von daher macht es ja total Sinn, dass uns das dann auch gut tut. Und tatsächlich bei all dem, weil ich jetzt sehr kritisch geklungen habe, ist mir echt nochmal wichtig zu sagen, ich finde es gar nicht schlimm oder so verwerflich, wenn man daran glaubt, nur weil ich jetzt nicht daran glaube, wenn man darin Halt findet, wenn man darin Sicherheit findet, wenn es einem gut tut, dann ist es doch ein schöner Glaube. Ist es so ähnlich wie mit der Manifestation. Nur an den Punkten, wo es jemand anderem oder mir selbst schadet, Da würde ich sagen, wäre es sinnvoll, das nochmal zu hinterfragen. Aber ganz grundsätzlich ist das ja ein Glaubenssatz, der niemandem passt, niemandem wehtut. Ich kann mir Ausnahmefälle vorstellen, aber im Großen und Ganzen ist das ja nichts Schlimmes.
Ja, wunderbar. Ich finde, das war eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Oder gibt es noch was, was du noch ergänzen musst, möchtest?
Ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden, aber ich hoffe, dass wir hier einen guten Überblick gegeben haben und ich glaube, da muss man jetzt nichts weiter ergänzen.
Das Einzige, was wir noch ergänzen können, dass gerne alle, die hier zuhören, uns doch mal ihr Seelenpferd vorstellen können, wenn sie denn eins haben. Oder warum sie vielleicht genau keins haben, das würde ich mal interessieren noch.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Psychologie. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlass uns doch eine positive Bewertung und teile die Folge. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und deine Gedanken zum Thema. Du findest Carina auf Instagram unter MindEgos Carina Warnstedt.
Lea findest du unter virtuelle Assistenz Lea und den Podcast unter Psychologie Podcast. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Benachrichtigung, um keine weitere Folge zu verpassen.